über 1,5 Millionen US-Dollar. So hoch sind die durchschnittlichen Kosten nach einem Cyberangriff. Schützen Sie Ihr Unternehmen, bevor es zu spät ist. Sophos MDR bietet rund um die Uhr zuverlässigen, kosteneffizienten Schutz vor Cyberbedrohungen. Jetzt informieren unter sophos.de/mdr. Sophos schreibt man S-O-P-H-O-S.
Ich bin Daniel Retschezecker. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. In Serbien gehen die Menschen derzeit auf die Straße, um gegen den Präsidenten Aleksandar Vučić zu demonstrieren. Der antwortet immer wieder mit brutaler Härte. Hilferufe der Demonstrierenden und Aktionen, die das Ganze in Europa mehr ins Sichtfeld der Aufmerksamkeit rücken sollen, scheinen aufgrund der geopolitischen Lage zu verklingen. Wir sprechen heute über die Demokratiebewegung in Serbien und ihren Kampf mit einem Präsidenten, der immer wieder auch als guter Freund österreichischer Politiker aufgetreten ist. Adelheid Wölfel, du bist Südosteuropa-Korrespondentin des Standards. Du schreibst über insgesamt 10 Länder und bist uns aus Sarajevo zugeschaltet. Seit November 2024 gibt es ja in Serbien andauernde Proteste gegen den Präsidenten Aleksandar Vučić. Was hat denn diese Proteste in Serbien überhaupt ursprünglich ausgelöst?
Ja, am 1. November ist das Vordach des Bahnhofs in Novi Sad eingestürzt. Und das hatte zur Folge, dass viele Menschen, die zu diesem Zeitpunkt aus- und eingegangen sind, bei diesem Bahnhof verletzt wurden, weil das Dach ja eben ein ganz schweres Betondach auf sie hinuntergeknallt ist. Und insgesamt 16 Menschen sind dadurch verstorben. Das hat natürlich viele Leute total erschüttert, weil sie natürlich jetzt die Sorge haben, dass die Infrastruktur in Serbien so schlecht ist, dass jederzeit wieder irgendwo ein Dach herunterfallen kann oder irgendetwas anderes zu Unglückszuständen führen könnte. Und die Proteste haben da damit begonnen, dass die Menschen zusammengekommen sind und Schweigeminuten abgehalten haben im Gedenken an diese Opfer dieses Unglücks. Aber es hat sich bald herausgestellt, dass das natürlich auch damit zu tun hatte, dass dieses gesamte Bahnhofsgebäude renoviert wurde. Und zwar offensichtlich nicht sachgemäß renoviert, sondern im Pfusch. Und das wiederum ist darauf zurückzuführen, dass die Regierung eine große Initiative gestartet hat im Rahmen dieses Projekts der chinesischen Regierung, der neuen Seidenstraße, die in Südosteuropa eben Infrastrukturmittel zur Verfügung stellt, um da Infrastruktur aufzubauen. Und diese Renovierung dieses Bahnhofs war im Rahmen des Ausbaus der Eisenbahnstrecke zwischen Novi Sad und Budapest. Und da wurde offenbar gepfuscht und das hat dann mal die Mindeststandards eingehalten, um das sachgemäß zu renovieren. Und das hat die Leute natürlich nicht nur erschüttert, sondern sie haben sofort den Zusammenhang mit dieser unverantwortlichen Regierungsführung, der Korruption innerhalb der Regierung und diesem Regime gemacht. Und die Proteste sind dann immer stärker geworden. Die Studierenden haben dann begonnen, die Universitäten zu blockieren. Diese gesamte Protestbewegung hat sich ausgeweitet auf 50 Städte in ganz Serbien, in denen es immer wieder zu Massenprotesten kommt. Eben diese ganze Protestbewegung hat dazu auch geführt, dass sich ganz viele verschiedene Bevölkerungsteile solidarisiert haben und dieses Regime eigentlich auch ablösen wollen. Also zurzeit geht es vor allem darum, dass sie Neuwahlen fordern, diese Protestbewegung.
Wenn ich dich dabei richtig verstehe, dieser Auslöser, diese Katastrophe bei einem Bahnhof, wo eben dieses Vordach zusammengestürzt ist, das war dieser Tropfen, dieser berühmte, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, weil das alleine wird es ja wohl nicht gewesen sein.
Nein, also es wird ja in Serbien schon seit 5 Jahren protestiert. Es gibt immer wieder riesige Demonstrationen. Die einen waren vor allem gegen die Gewalt in der Gesellschaft, weil es da Massenschießereien gab. Dann gab es welche gegen die Manipulationen bei den Wahlen, weil Serbien schon lange keine Demokratie mehr ist und dieses Regime halt auch ja, Propaganda, nicht nur Propaganda macht, sondern auch bei den Wahlen schwindelt und halt manipuliert. Die dritte große Protestwelle vor diesen großen Protesten war gegen das Lithiumprojekt in Westserbien. Da soll dieses Leichtmetall abgebaut werden. Und da sind die Leute dagegen, weil sie fürchten, dass dadurch die Umwelt, das Erdreich und die Flüsse verschmutzt werden. Und das hat die Leute auch dazu gebracht, auf die Straße zu gehen. Und das alles wird eben von dieser Regierung unterstützt. Also dieses Lithium-Projekt ist natürlich ein großes Projekt der Regierung. Und dann dieser Einsturz des Vordachs, das hat den Leuten so klar gemacht, dass das auch wirklich gefährlich ist. Also dass ihr Leben bedroht ist, wenn es so weitergeht in Serbien.
Adelheid, du hast vorher einen sehr interessanten Punkt gesagt. Du hast nämlich gesagt, in insgesamt 50 Städten wird derzeit demonstriert. Ich bin jetzt kein Experte, was die Städte in Serbien betrifft. Ich gehe aber mal davon aus, dass es keine 50 Großstädte geben wird. Das heißt, da sind sehr viele kleinere Regionen dabei. Das ist also kein rein städtischer Protest. Das geht durch alle Gesellschaftsschichten.
Genau, das geht durch alle Gesellschaftsschichten. Das hat auch damit zu tun, dass die Studierenden begonnen haben, im Winter bei Eiseskälte von einer Stadt oder von einem Dorf zum nächsten zu gehen. Und die sind dort von den Bürgerinnen und Bürgern empfangen worden. Sie sind überall bewirtet worden, die sind gefeiert worden. Diese jungen Menschen, die sich da für ihr Land, für ihre Gesellschaft einsetzen und die Rechtsstaatlichkeit fordern und dass die Institutionen wieder ihren Aufgaben nachgehen und nicht alle nur von dieser Regierungspartei da unterstützt werden. Und das, diese ganz breite Unterstützung, es haben sich angeschlossen Anwälte, also Intellektuelle natürlich sowieso, Künstler, Theater, alle möglichen Kulturinstitutionen, aber das eben auch Bauern zum Beispiel, die dann immer gekocht haben für die Studierenden. Diese Wanderungen durch Serbien, also wo die von einem Ort zum nächsten gehen, das war sehr gut gemacht von den Studierenden. Die haben dann auch dieses Gefühl eines Netzwerks, einer Gemeinsamkeit, einer Verbundenheit gefördert. Und es gab ja dann auch große Wanderungen, Fahrradswanderungen quasi, also die sind mit den Fahrrädern auch nach Brüssel gefahren, die Studierenden, und nach Straßburg zum Europarat. Und da sind sie über Wien gefahren, quasi Richtung Straßburg. Und deswegen haben die sozusagen auch versucht, in Europa Unterstützung und Solidarität zu finden und haben sie auch vielerorts gefunden, weil es gibt ja auch viele Serbinnen und Serben, die in Wien leben.
Wir sprechen gleich über das Verhältnis der Europäischen Union mit dem Machthaber. Lass uns zuerst aber ganz kurz über ihn selbst sprechen, damit wir ein etwas besseres Bild von Aleksandar Vučić bekommen. Er ist ja auch in Österreich, muss man dazu sagen, kein Unbekannter. Die ehemaligen Bundeskanzler, muss man wahrscheinlich sagen, Karl Nehammer, Sebastian Kurz und so, haben sich ja sehr oft mit ihm getroffen. Gerade was Migrationsfragen betrifft, scheint man da ja immer wieder quasi einer Meinung gewesen zu sein und als Team aufgetreten zu sein. Aber mit wem hat sich unsere politische Spitze da eigentlich genau getroffen? Wer ist dieser Mensch, der Serbien schon so lange regiert?
Also Aleksandar Vučić hat sich schon in jungen Jahren der rechtsradikalen serbischen Radikalen Partei angeschlossen, die extrem rassistisch war, vor allem was zum Beispiel Minderheiten betrifft, aber auch Muslime und die Nachbarstaaten. Das war eine Partei, die wollte halt das Großserbien errichten. Und da hat er sich sehr wohl gefühlt, wurde da sozialisiert in dieser Partei und hat ganz schlimme Reden geschwungen, auch im Parlament. Hat er zum Beispiel einmal gesagt, das war im Krieg gegen Bosnien und Herzegowina, hat er gesagt, für jeden Serben, der getötet wird, müssen 100 Muslime sterben. Und er war einfach ein ganz radikalisierter, rechtsradikaler bis faschistischer Politiker und war dann unter Milosevic auch Propagandaminister. Also er hat sehr schnell gelernt, wie dieses Regime damals funktioniert hat. Das hat immer auch den Geheimdienst genutzt, um die Leute sozusagen in Schach zu halten und natürlich auch ein eigenes Medienreich gehabt, das die Propaganda sozusagen unter die Bevölkerung bringt. Und dieses Lernen von Slobodan Milosevic und diesen Leuten in den 1990er Jahren, man sieht man jetzt, also wie er selbst regiert, hat große Ähnlichkeiten, sowohl was das zum Beispiel betrifft, wie er mit den Medien umgeht. Also alle, die ihn kritisieren, werden beschimpft, diskreditiert. Es gibt riesige Kampagnen, auch gegen Oppositionelle, die werden öffentlich fertig gemacht von diesen Regimemedien, die extrem aggressiv sind und die einzig und allein dazu da sind, ihm zu dienen und seinem Regime zu dienen. Aber auch wie er umgeht mit zum Beispiel dieser Kritik jetzt, zeigt, dass er keinerlei Scheu hat, auch Gewalt einzusetzen. Das Regime von Aleksandar Vučić hatte immer schon eine Kooperation mit Hooligans. Das sind unter anderem Fußball-Hooligans. Und die wurden immer wieder schon bei Protesten eingesetzt. Und jetzt bei diesen Protesten sind ja immer wieder auch Autos in die Menschenmenge gefahren, in diese Leute, die da protestiert haben und haben die Leute verletzt. Die wurden zum Teil auch schwer verletzt. Und in den letzten Tagen haben Parteileute, das sind so, wieder mal so Schlägertrupps der Partei, immer wieder Demonstrierende schwer verletzt. Aber das Regime ist jetzt eben noch einen Schritt weiter gegangen, dass auch die Polizei zunehmend gewalttätig wird und quasi diese staatlichen Institutionen, wie eben die Polizei, nur mehr der Partei und den Interessen und dem Machterhalt von Alexander Vučić dienen. Also das alles kennt man aus den 1990er Jahren, aber das ist jetzt eben wieder zu sehen. Er ist ein sehr geschickter, sehr intelligenter Politiker, der auch strategisch sehr klug und langfristig vorgeht. Er hat es geschafft, mit allen möglichen internationalen Akteuren Allianzen zu bilden. Das nennt sich in Serbien die Politik der vier Stühle, heißt das gleich. Also, dass man sich nicht nur sozusagen mit westlichen Akteuren verbündet, sondern vor allem mit China. China ist zu einem Rieseninvestor geworden in den letzten Jahren unter Vučić in Serbien. Natürlich Russland und USA und die EU. Also man versucht einfach mit allen gute Verhältnisse zu pflegen, was dazu führt, dass dann auch alle das Regime unterstützen und sozusagen die Macht von Vučić auch von außen abgesichert wird. Innenpolitisch ist diese Partei zu einem, ich würde sagen, das ist so ähnlich wie in Ungarn, wo die Partei halt alle Institutionen unterwandert hat. Man spricht in dem Zusammenhang auch von State Capture. Also die Partei ist sozusagen, es gibt keine unabhängigen Institutionen mehr, weil die Partei überall ihre Leute drinnen hat, die vorgeben, was zu tun ist. Also das ist jetzt nicht nur im Innenministerium so, sondern das ist auch in der Justiz so und in den Medien ist es sowieso so. Also es gibt keine Gewaltenteilung mehr in Serbien. Und das ist sozusagen auch seine Strategie. Ich würde auch sagen, dass er sehr stark mit Angst manipuliert. Er droht sehr viel und er baut seine Macht auch auf Feindbildern auf. Also es gibt immer irgendwen, der Serbien bedroht oder die Serben bedroht, behauptet er halt. Und dadurch will er dann diesen Schulterschluss mit der Bevölkerung erreichen. Also er tut so, als sei er bedroht. Und also ja, er dauert ein potenzielles Opfer und die Serben sowieso und alles würden überall draußen in der ganzen Welt irgendwelche Gegner und Feinde hocken, die alles zerstören wollen. Und jetzt hat er vor allem auserkoren, behauptet er die ganze Zeit, dass die ausländischen Mächte sein Regime stürzen wollen und vor allem behauptet er das vom Nachbarstaat Kroatien. Und deswegen werden dauernd auch kroatische Studierende oder Kroaten in Serbien festgenommen, weil er behauptet, das seien so quasi die Staatsfeinde.
Gut, also eine Unterwanderung aller politischen Systeme, Kontrolle der Medien, Schlägertrupps und, wie du bereits gesagt hast, die Feindbilder, die im Inneren und im Äußeren gesucht werden. Das heißt, Vučić spielt das klassische Playbook von autoritären Machthabern.
Genau.
Jetzt frage ich mich aber trotzdem noch einmal, um das verstehen zu können. Wir haben vorher schon eben das gute Verhältnis angesprochen, das Vučić mit sehr vielen europäischen Staatschefs auch hat, eben nicht nur Russland und China beispielsweise. Ich glaube, ich kann mich an keinen Politiker erinnern, der öfter zu Staatsbesuchen in Österreich war, als eben der serbische Machthaber Vučić. Da gibt es dutzende Bilder eben mit dem aktuellen Bundeskanzler, aber auch mit seinem Vorgänger Karl Nehammer und auch ganz speziell mit Sebastian Kurz. Warum ist Vučić bei den österreichischen konservativen Spitzenpolitikern so beliebt gewesen?
Ja, er ist ja nicht nur bei den Konservativen so beliebt gewesen. Ich kann mich erinnern, er war auch mit dem damaligen Bundeskanzler Christian Kern von den Sozialdemokraten sehr eng. Ich weiß, dass der Herr Kurz ein ganz, ganz enges Verhältnis zum Herrn Vučić hat. Also ein geradezu freundschaftliches Verhältnis. Der Herr Kurz hat das ab 2014, da war er ja auch Außenminister, mit so Wirtschaftsallianzen. Also der hat einen Senat der Wirtschaft zwischen Belgrad und Wien aufgebaut und dann gab es immer wieder Wirtschaftskooperationen, Projekte und so weiter. Das hat natürlich sicher auch diesen Hintergrund, dass man halt Wirtschaftskooperationen unterstützt. Aber es hat auch einen politischen Hintergrund. Also Sebastian Kurz ist nach wie vor mit ihm befreundet. Er war jetzt immer wieder auch bei ihm oder sie haben sich getroffen. Und im vergangenen August hat der Sebastian Kurz gepostet ein Foto mit ihm und Vučić. Und da hat er geschrieben, vielen Dank, Präsident Vučić. Es ist immer schön, in Serbien zu sein. und es ist mir eine Ehre, Zeit mit Ihnen zu verbringen. Herzlichen Glückwunsch zum Wirtschaftswachstum Serbiens und so weiter und so fort. Also der Lob preist geradezu Alexander Vučić. Dieses enge Verhältnis wurde dann auch unter den Nachfolgern von Kurz fortgesetzt. Und ich glaube, das war so ein bisschen das Erbe von Kurz, diese Beziehung zu Alexander Vučić. Und das hat natürlich Auswirkungen. Also diese politische Allianz war ja auch unter Kurz eine Allianz zwischen Orbán, Vučić und der österreichischen Bundesregierung, sozusagen illiberale Achse, würde ich mal sagen, weil das Regime von Alexander Vučić auch ganz eng mit dem Regime von Viktor Orbán ist, die sich bestens verstehen, weil sie auch dieselbe quasi Ideologie teilen, so würde ich das mal sagen. Was die EU betrifft, ist das Verhältnis auch sehr gut und sehr eng und die EU unterstützt Serbien seit vielen Jahren, obwohl Serbien überhaupt keine Fortschritte macht, was die Reformen betrifft, die es eigentlich machen müsste, um der EU beizutreten. Also es gibt überhaupt keine Ambition von Seiten Serbiens, der EU beizutreten. Allerdings profitiert Serbien sehr stark von den EU-Mitteln. Also da werden hunderte Millionen Euro da in Serbien hineingesteckt, obwohl sowohl Serbien weiß, dass kein EU-Beitritt oder kein ernsthafter EU-Beitritt bevorsteht. Und die EU weiß das natürlich auch, aber man tut so, als würde man quasi weiter verhandeln. Und die Proteste wurden auch nicht kritisch betrachtet seitens der EU-Größen. Es gibt immer wieder Gespräche zwischen Macron und Vučić, also dem französischen Präsidenten, und der Ursula von der Leyen, der EU-Kommissionspräsidentin, und Vučić. Und da hat man bislang gar nichts gehört von irgendeiner Kritik. Im Gegenteil, also es gab sogar einen Vertreter der EU-Kommission, der heißt Gert-Jan Koopman, und der ist der Generaldirektor von der Abteilung für Erweiterung, und der hat gesagt, dass die EU keinen gewaltsamen Umsturz in Serbien unterstützen oder akzeptieren werde. Also indirekt hat der Herr Koopman also so getan, als würden die Studierenden einen gewaltsamen Umsturz planen. Von der EU-Kommission war auch wenig zu hören oder eigentlich gar nichts zu hören, obwohl ja die Gewalt gegen die Studierenden extrem gefahren ist. Es gibt aber sehr wohl EU-Abgeordnete, unter anderem der Andreas Schieder von den Sozialdemokraten, der sich sehr einsetzt. Er hat erst gestern gesagt, und der das sehr genau beobachtet, was in Serbien passiert. Er hat gestern erst gesagt, der Vorhang des Schweigens über Serbiens Autokratisierung müsse endlich fallen, und er spricht von einer staatlich geförderten Gewalteskalation in Serbien, Angriffe auf Oppositionsvertreter und unverhältnismäßige Polizeigewalt. Und er spricht auch klar aus, dass das Vučić ist, der an der Eskalationsspirale dreht. Aber was natürlich passiert ist, dass dann der Herr Schieder, und das ist auch schon länger so, von den Regimemedien in Serbien angegriffen wird. Also jeder, der auch nur einen Pieps an Kritik macht, wird sofort attackiert.
Ganz kurz noch einmal zum Verständnis, Adelheid. Was hat die Europäische Union davon, quasi Vučić unter Anführungszeichen zu hofieren und sich eben teilweise, wie du jetzt gerade geschildert hast, der sogar auch gegen die Demokratieproteste zu stellen? Was ist der strategische Sinn? Man wird es ja nicht zum Spaß machen.
Also diese Kooperation zwischen der EU und dem Vučić ist uralt, geht noch auf Angela Merkel zurück, die ihn sehr unterstützt hat. Und da hat man sich immer gedacht, sozusagen, man baut ein gutes Verhältnis mit ihm auf, man hat immer einen Draht zu ihm und man ist vielleicht jetzt nicht mit allem da einverstanden, aber das ist sozusagen, man hat ihn irgendwie im Griff. So hat man das halt gedacht. Und man hatte immer Angst bei Alexander Vučić und diesem ganzen Regime, dass die halt total abdriften Richtung Russland, weil die sind ja stark von Russland unterstützt und reden ja auch die ganze Zeit über Russland und dass sie die Freunde von Russland sind und von Putin, und die fliegen ja auch oft zum Putin und die hängen sich dann da gegenseitig irgendwelche Orden um. In der EU hat man totale Sorge gehabt, dass so quasi Serbien sich noch stärker an Russland bindet und noch stärker an China bindet. Und deswegen macht man diese Beschwichtigungspolitik. Es wirkt fast so, als würde dieses Drohen von Vučić, naja, wenn ihr nicht an meiner Seite steht, dann gehe ich noch näher an China und Russland, es würde das wirken. Und ich glaube auch, das hat damit zu tun, dass es keine ernsthafte Erweiterungspolitik gibt. Also wenn man ernsthaft, wenn die EU ernsthaft wollen würde, dass Serbien beitritt, ja, und dann würde sie natürlich auch ernsthaft Reformen ein, aber weil die EU ja gar keinen Beitritt will von Serbien, überhaupt keine Erweiterung will, vor allem Frankreich will das nicht, lasst man das geschehen. Und ich glaube, ein ganz großes Motiv sind wirtschaftliche Interessen. Dieses Lithium, von dem ich schon vorher gesprochen habe, dieses Leichtmetall, das braucht man für Elektrobatterien. Und diese Elektrobatterien braucht man wiederum für diese Elektroautos. Die deutsche Automobilindustrie wollte und will unbedingt möglichst viel Lithium haben, was halt auch schwer abzubauen ist und nicht so oft vorkommt auf der Welt. Und deswegen hat dann die EU vor 2-3 Jahren begonnen, da innerhalb der Kommission, mit Hilfe von Frau von der Leyen, aber auch vor allem die deutsche Regierung, unter anderem das Wirtschaftsministerium, das eigentlich von den Grünen geführt war in Deutschland, in der vorhergehenden Regierung, dafür sich einzusetzen, dass man mit dem Vucic einen Deal macht und dass man dieses Lithium da aus Serbien bekommt. Und der Vucic war auch sehr geschickt und hat denen immer gesagt, naja gut, also wenn ihr dieses Lithium wollt, dann muss man so und so und dann muss halt der Herr Scholz nach Belgrad kommen und hat das genutzt, um sozusagen auch wieder seine Macht abzusichern. Die sind ihm alle gefolgt, die sind dann alle nach Belgrad geflogen und haben mit ihm diesen Lithium-Deal abgeschlossen. Und das hat dazu einer noch stärkeren quasi Loyalität mit diesem Regime geführt und auch in Deutschland waren dann keine kritischen Stimmen mehr zu hören. Also es war eine ähnliche Appeasement-Beschwichtigungspolitik, wie man sie kannte vor dem Krieg gegen die Ukraine. So ähnlich hat man sich ja auch gegenüber Russland und dem Regime von Wladimir Putin verhalten. Ich möchte jetzt nicht Putin mit Vucic vergleichen, weil da gibt es schon noch einen Riesenunterschied. Aber dieses Appeasement und zu glauben, man kann alles damit erreichen, wenn man sozusagen Wirtschaftskooperationen stärkt und halt quasi freundliche Nasenlöcher macht, das ist schon sehr ähnlich.
Adelheid, lass uns vielleicht ganz kurz auch über die Menschen an sich sprechen. Jetzt haben wir sehr viel über Vucic gesprochen. Ich wollte ja eigentlich auch mit dir über die Protestbewegung an sich sprechen. Was sagen die denn, wenn man nach Europa blickt und sieht, naja, von offizieller Seite gibt es eigentlich niemanden, der sich für uns einsetzt?
Ja, die Enttäuschung ist riesig. Auch die, wie soll ich sagen, Ernüchterung. Wenn man auf diesen Protesten ist in Serbien, gibt es keine einzige europäische Flagge. Also man hat ja nicht einmal mehr die Hoffnung, dass sich da irgendwer einsetzt. Aber es führt natürlich zu einem Verlust an Glaubwürdigkeit in der gesamten Region. Das strahlt ja aus. Also wenn man zuhört, was die Leute da über die EU denken, dann sagen die halt, die haben überhaupt keine Werte. Die setzen sich nicht für Demokratie und Menschenrechte ein, sondern die machen da irgendwelche Deals mit diesen Autokraten und wir glauben denen nicht. Also das geht tief in die Gesellschaft rein, weil die Zivilgesellschaft wäre ja die, die zum Beispiel auch im Rahmen so von so Reformprozessen wichtig wäre für die EU, um Dinge vorwärts zu bringen. Und wenn man da einen derartigen Vertrauensverlust und Glaubwürdigkeitsverlust zulässt, dann hat man auch keinen sozusagen Verbündeten im Land, in dieser Zivilgesellschaft und man hat auch keine Möglichkeiten, sozusagen sich durchzusetzen. Keine Anreize, die man machen kann. Man gilt einfach als unglaubwürdig und schwach.
Bleiben wir auch noch ganz kurz bei der Protestbewegung an sich, was ich gelesen habe und korrigiere mich da gerne, ist, dass es ja offensichtlich keinen klassischen Anführer oder keine klassische Anführerin gibt. Also es gibt nicht den Kopf der Bewegung, den Oppositionspolitiker, der Vucic die Stirn bieten könnte. Das sind sehr viele Einzelpersonen, aber keiner, hinter dem man sich versammelt. Ist das ein Vor- oder ein Nachteil für die Bewegung?
Die Bewegung hat das von vornherein so beschlossen. Das hat damit zu tun, dass die Einzelpersonen auch geschützt werden müssen. Weil es gibt so viele Verhaftungen und es gibt so viel Gewalt gegen diese Studierenden, die werden so schlecht gemacht, dass sie nur sozusagen als Gemeinschaft, als Gruppe so quasi stark sein können. Und die machen so Pläne und wir reden alles auf sehr demokratische Art und Weise. Ich glaube, dass das eine Stärke dieser Bewegung ist, dass sie so gut organisiert sind und dass sie alles auf gemeinsamen Beschlüssen fußt und auch so untereinander sehr gut vernetzt sind. Das sind halt alles Leute, die halt miteinander, was sich über soziale Medien kommunizieren, von den verschiedensten Unis. Und ich glaube, diese Organisationsform, die sie da gefunden haben, also soweit ich das beobachtet habe, ist hocheffektiv. Es läuft wie am Schnürchen. Also zum Beispiel, ich habe gesehen, wie die Essen organisieren, wenn sie irgendwo hinwandern oder wie sie sich treffen, was sie dann besprechen, wie sie zum Beispiel die Uni-Blockaden aufrechterhalten, wer dann da vorne am Eingang sitzt und so. Und wie sie auch versuchen zu verhindern, dass es zu Gewalt kommt. Also immer wenn sie sehen sozusagen, dass die Situation eskaliert, brechen sie die Proteste ab. Sie sind sehr kreativ im Erfinden von neuen Protestformen. Zum Beispiel, was sie machen, ist, dass sie Straßenblockaden machen, indem sie immer wieder eine Gruppe eine Stunde lang über die Straße geht am Gehsteig. Also von einer Seite zur anderen, von einer Seite zur anderen. Und dadurch kann natürlich kein Auto durchfahren. Also so lustige Protestformen. Ja, also ich finde, das ist eine Stärke der Gruppe. Sie hat sich von Anfang an dafür entschieden, dass sie nicht in die Politik gehen wollen. Also es will keine politische Partei werden. Obwohl jetzt eben seit Mai werden die Neuwahlen gefordert, weil man eben gesehen hat, dass die Regierung auf die Forderungen der Studierenden nicht eingegangen ist. Und jetzt arbeiten sie an einer Liste von 250 Personen, die antreten sollen bei Neuwahlen. Niemand weiß, wer auf dieser Liste steht. Man nimmt mal an, dass das auch Intellektuelle sein werden, vielleicht ein paar Professoren von der Uni. Aber auf jeden Fall wird daran gearbeitet, aber die ist nicht veröffentlicht. Die Studierenden wollen das auch geheim halten, um sozusagen zu verhindern, dass diese Leute dann wieder sofort von diesem Regime oder von den Regimemedien attackiert werden.
Aber auch bei dieser politischen Liste, die da gerade erstellt wird, wenn ich dich da jetzt richtig verstanden habe, da gibt es keinen logischen Kandidaten. Den gab es ja auch in anderen Ländern. Das ist manchmal gut gegangen, manchmal nicht. Es gibt nicht diesen einen Gegenspieler zu Vucic.
Nein, es gibt natürlich Oppositionsparteien, die schon lange agieren in Serbien und die natürlich ihre Leute haben. Aber es gibt keine Figur, um die sich das alles sozusagen reiht. Aber es kann auch sein, dass das sich noch herauskristallisiert in den nächsten Monaten. Es kommt halt darauf an, ob es überhaupt zu Neuwahlen kommt. Ich denke, wenn es zu Neuwahlen kommt, dann wird auch diese Liste publiziert werden und dann wird es auch vielleicht ein paar Leute geben, die da prominenter werden.
Adelheid, die Protestierenden scheinen nicht ans Aufhören zu denken. Ist auch ihr gutes Recht. Sie wollen offensichtlich weitermachen. Das ist zumindest das, was man in verschiedensten Medienberichten so liest. Aber wie kann es denn in Serbien jetzt tatsächlich weitergehen? Wir wissen jetzt schon, hast du ja auch mehrfach erzählt, dass Vucic bereits mit sehr viel Gewalt antwortet. Das Problem bei solchen Protesten oder bei der Reaktion der Politik ist ja, dass das Mittel dieser dann oft noch brutalere Gewalt ist. Muss man sich Sorgen machen um die serbischen Protestierenden?
Muss man schon lange. Also ich kenne Leute, die sind schon vor ein paar Jahren von diesen Schlägertrupps zusammengeprügelt worden und schwer verletzt worden. Und das passiert jetzt halt die ganze Zeit. Also die letzten 10 Tage waren ganz schlimme Zusammenstöße, wobei es auch von Seiten der Demonstrierenden zu Gewaltaktionen kommt. Also da gibt es auch Leute, die zum Beispiel diese Parteibüros abfackeln. Also die Büros der Regierungspartei, aber prinzipiell ist offensichtlich der Beschluss getroffen worden, dass noch mehr Gewalt seitens der Polizei und dieser Hooligans eingesetzt werden soll. Und ich glaube, das wird nicht weniger werden, weil solange diese Proteste andauern, versucht Vucic halt alles zu tun, um an der Macht zu bleiben. Und er sieht eine Gefahr oder dieses Regime, seine ganzen Leute. Ich meine, da muss man ja auch dazu sagen, der macht das ja nicht nur für sich selbst, der steht ja selbst unter Druck, weil er halt für viele Leute der Garant ist, dass sie viel Geld verdienen in so einem korrupten Regime. Ne? Der hat ja hinter sich Leute, die sozusagen die ganzen Aufträge bekommen über diese staatlichen Institutionen und die wollen natürlich auch weiter Geld verdienen. Das heißt, er kann gar nicht abtreten, zurücktreten oder er kann gar nicht, weil er sonst selber wahrscheinlich in Gefahr wäre, diese Regierung beenden und sagen, okay, wir machen jetzt Neuwahlen, aus seiner Sicht heraus. Und ich denke mir, er hat alles probiert. Er hat wirklich alle Methoden angewandt, die er immer angewandt hat. Also die Diskreditierung, dann Drohungen, die Gewalt, dann wieder einschmeicheln, dann Geld geben. Die Studierenden wurde ja oft gesagt, ja, sie können das und das und das haben. Es hat ja alles nichts geholfen. Und deswegen denke ich mir, wird er weiter auf Eskalation setzen. Und ich kenne ja jetzt schon Leute, die ins Ausland gehen, weil sie einfach Angst bekommen. Und das würde ich auch meinen, wäre von Interesse für andere Staaten in Europa, auch Staaten wie Österreich, die doch sehr in der Nähe liegen, dass vielleicht eine Strategie entworfen wird, wie man da weiter vorgeht. Weil es ist auch nicht im Interesse von Europa, also insgesamt, dass die Gewalt in Serbien eskaliert.
Adelheid Wölfel war das, zugeschaltet aus Sarajevo. Vielen Dank für deine Zeit heute.
Danke, Daniel, und schöne Grüße nach Wien.
Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie auch die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards unterstützen möchten, dann geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie sonst noch wissen müssen. Erstens. Budapest als möglicher Ort von Gesprächen zwischen Wladimir Putin, Volodymyr Zelensky und Donald Trump. Die Hinweise auf diesen Austragungsort verdichten sich nach einem Telefonat zwischen dem Weißen Haus und Budapest. Ob dieses Treffen jemals zustande kommt, ist allerdings noch unklar. Das Weiße Haus behauptet jedenfalls, dass Putin ein Versprechen in diese Richtung abgegeben hätte. Zweitens. In Spanien sterben rund 1.100 Menschen aufgrund der extremen Hitze. Das Land hat eine 16-tägige Hitzewelle hinter sich. Aufgrund der hohen Temperaturen kommt es auch immer wieder zu heftigen Waldbränden. Alleine in diesem Jahr ist eine Fläche so groß wie Mallorca verbrannt. Und drittens, lange ist spekuliert worden, jetzt ist es fix. Der Eurovision Song Contest 2026 wird in Wien stattfinden. Unter den Bewerbern waren am Ende ja nur noch Wien und Innsbruck übrig. Der ORF entscheidet sich schlussendlich gegen die Tiroler Landeshauptstadt und für die Wiener Stadthalle. Das erste und zweite Halbfinale werden dann am 12. und 14. Mai 2026 über die Bühne gehen. Das große Finale dann am 16. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie dann wie immer auf derstandard.at. Feedback oder Themenvorschläge gerne schicken an podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschezecker. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Über 1,5 Millionen US-Dollar. So hoch sind die durchschnittlichen Kosten nach einem Cyberangriff. Schützen Sie Ihr Unternehmen, bevor es zu spät ist. Sophos MDR bietet rund um die Uhr zuverlässigen, kosteneffizienten Schutz vor Cyberbedrohungen. Jetzt informieren unter sophos.de/mdr. Sophos schreibt man SOPHOS.